herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter, leicht. Der Druck auf den Aktienmarkt nimmt zu und man ist ein bisschen nervös vor der US-Notenbank-Tagung, die am Mittwoch kommender Woche stattfinden wird. Außerdem sehen wir nach den an sich guten Quartalszahlen und Aussichten bei Adobe Gewinnmitnahmen. Ein ähnliches Bild auch bei dem Hausbaugiganten Lennar. GM, Ford und Stellantis sehen jetzt seit Mitternacht die ersten Streiks, allerdings sehr stark limitierte Streiks. Diese Aktien an der Wall Street sind kaum verändert. Happy Friday, guys! Jawohl, wir haben ein bisschen Gegenwind heute mal wieder durch die Renditen der US-Staatsanleihen, die jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Rückenwind haben. Schauen wir uns die 10-Jährigen mal an. 4,33% im 10-Jährigen Bereich. Wir sind damit über dem Niveau des Wochenanfangs. Anfang der Woche lagen wir noch bei knapp unter 4,3%. Man muss sagen, dass in Anbetracht der sehr vielen heißen Inflationsdaten, die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise, heute Morgen die Importpreise, dafür hält sich der Anstieg der langlaufenden Renditen eigentlich noch in Grenzen, was meines Erachtens auch daran liegt, dass die Inflation vor allem durch eine Komponente angefacht wird. Und das sind die Öl-, die Benzinpreise. Auch bei den Importpreisen, die heute Morgen gemeldet wurden, ein Anstieg von 0,5% im Vergleich zum Vormonat. Das ist der größte Anstieg, Monatsanstieg seit Mai vergangenen Jahres. Wenn man aber mal die Treibstoffkomponente rausrechnet, dann sind die Importpreise im Vergleich zum Vormonat unverändert ausgefallen. Einzig und allein also die Treibstoffkosten sind mit dafür verantwortlich, dass jetzt die Importpreise an Dynamik verlieren. Aber der Markt ist im Vorfeld der Notenbank-Tagung, die am Mittwoch kommender Woche stattfindet, sehr sensibel. Die Marktmeinung ist weiterhin, dass wir keine Zinsanhebung sehen werden. Das ist das CME FedWatch Tool von heute Morgen. 3% Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank am Mittwoch den Leitzins anheben wird. Darum geht es also nicht. Es geht im Wesentlichen um die Rede von Jerome Powell und vor allem geht es um die sogenannten Dots für das kommende Jahr. Der Dot signalisiert die grobe Fahrtrichtung der amerikanischen Geldpolitik. Bisher liegen wir für das kommende Jahr bei 4,6%. Es gibt Bedenken, dass die Notenbank das auf 4,8%, vielleicht sogar auf 5% anheben dürfte. Damit würde der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung wahrscheinlich ein bisschen nach hinten verrückt werden. Das sehen wir auch schon. In dieser Woche ist auch die eigentliche Veränderung. Wir haben im gesamten Wochenverlauf keine wirklich große Veränderung gesehen, was die Schätzung der Zinsen betrifft für den Mittwoch. Keine Zinsanhebung ist die Grundannahme, bleibt die Grundannahme. Was sich aber verändert, ist, dass das Zinsniveau für Ende kommenden Jahres etwas nach oben gerutscht ist. Das hat sich in der Tat ein bisschen verändert. Schauen wir uns das mal an. Für Ende 2023 wird ein Zins von 5,45% angepeilt. Daran hat sich im Prinzip in den letzten ein, zwei Wochen nichts verändert. Also in anderen Worten, die Wall Street geht davon aus, dass wir keine Zinsanhebung mehr in diesem Jahr bekommen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im November noch bei etwa 40% liegt. Dafür aber ist das Zinsniveau, das Ende kommenden Jahres erwartet wird, auf 4,53% gestiegen. Das ist also ein Anstieg von etwa 30 Basispunkten. In anderen Worten, eine Zinssenkung für das kommende Jahr wurde jetzt aus dem Markt gepreist. Es wird also sehr wichtig sein, was bei den Dots kommende Woche passiert am Mittwoch. Das heißt also, ne, wenn erstmal die Headline kommt, wupp, keine Zinsanhebung, nicht zu früh feiern, erstmal anschauen, wie der Dot für das kommende Jahr ausfällt. Mich würde nicht wundern, wenn wir jetzt im Vorfeld der Notenbank-Tagung auf der Aktienseite ein bisschen mehr Druck sehen. Die Renditen sind gestiegen im 10-jährigen Bereich. Die Sorge nimmt zu, dass Inflation schon wieder mehr Rückenwind hat. Wir haben heute um 16 Uhr eurer Zeit noch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den September. Da wird man sich auch vor allem auf die langfristigen Inflationserwartungen fokussieren. Der Empire Index, das ist quasi die verarbeitende Industrie im Bundesstaat New York, sieht außerdem eine Wachstumsbeschleunigung. Das wurde auch heute Morgen gemeldet. Also, denn die Nervosität ist im Markt, vor allem auch im Vorfeld der Tagung der amerikanischen Notenbank. Ich muss zugeben, dass ich mit meiner Position bei den langlaufenden Staatsanleihen trotz der etwas schlechteren Performance in dieser Woche, ich fühle mich damit immer noch ausgesprochen wohl. Hier sehen wir mal das iShares 20 Plus Treasury Bond ETF, das ich in meinem Portfolio habe. Heute Morgen 0,3% im Minus und in den letzten 5 Handelstagen nach Bekanntgabe der Verbraucherpreise auch ein bisschen rückläufig. Gestern ein Minus von etwa 0,7%. Wie dem auch sei, bleibe ich dabei, dass auf Sicht Jahresende betrachtet, dass das zumindest meiner Meinung nach eine ganz gute Positionierung darstellt, mit den 10-jährigen Renditen eher um die 4% als die aktuell 4,32%. Wie komme ich dazu? Man darf nicht vergessen, dass die Geldpolitik bereits sehr restriktiv ist. Und das sieht man unter anderem auch daran, dass der US-Dollar stärker geworden ist. Wir sehen immer noch sehr hohe Hypothekenzinsen. Wir sehen anziehende Realrenditen. Die Realrenditen sind jetzt an der Wall Street so hoch wie zuletzt im Umfeld der globalen Finanzkrise. Wir haben auch einen festen Ölpreis. Einerseits facht das Inflation an, andererseits bremst es aber natürlich auch die Wirtschaft mit. Die Danske Bank hat hier einen ganz guten Indikator, der misst, wie es um das Finanzumfeld hier in den Vereinigten Staaten aussieht oder besser beschrieben, das sogenannte US Financial Conditions Index. Und auch hier sieht man, dass die Geldpolitik wesentlich restriktiver geworden ist in den letzten Monaten. Jetzt ist sie daran gemessen wieder so restriktiv wie seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank nicht mehr. In anderen Worten, die amerikanische Notenbank braucht den Leitzins nicht mehr anheben, weil das Umfeld ohnehin restriktiver geworden ist. Wir haben anziehende Realrenditen, das dürfte sich auch fortsetzen im kommenden Jahr hineingehend. Und wir haben selbst, wenn die Notenbank die Zinsen nicht mehr anhebt im kommenden Jahr, ja auch weiterhin die Reduktion der Bilanz der amerikanischen Notenbank. Die Notenbank bremst also. Und mich würde es nicht wundern, wenn die Rede von Jerome Powell am Mittwoch sehr ausgewogen ausfällt. Einerseits die Betonung, dass der amerikanische Arbeitsmarkt jetzt Zeichen aufweist einer Abkühlung, ist ein rückblickender Indikator. Andererseits eine voranschreitende Normalisierung der Lieferketten, um dann gleichzeitig zu sagen, das meine ich mit ausgewogener, einerseits sehen wir das, das wollen wir auch sehen, und andererseits ist die Schlacht gegen Inflation aber noch nicht endgültig besiegt. Das muss auch das Signal sein, weil ins Jahresende hineingehend, Goldman Sachs hatte das bereits Anfang dieser Woche betont, auch JP Morgan übrigens, wir haben das ja auch in der Opening Bell besprochen, die Inflationsdynamik dürfte ins Jahresende hineingehen, durchaus in der Tat auch wieder ein Stück weit an Dynamik gewinnen, ändert aber nichts daran, dass ab kommenden Jahr der Rücklauf sich fortsetzen dürfte. Und Guys, es ist eine Glaubensfrage. Ich weiß, viele von euch sind anderer Meinung. That's fine. Das macht Börse letztendlich gesehen aus. Ne, jeder muss seine eigene Anlageentscheidung treffen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir auf dem Renditeniveau auch wieder Niveaus erreicht haben, bei denen man bei langlaufenden Bonds zugreifen kann. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Verhältnis Chance-Risiko bei langlaufenden Anleihen attraktiver ist als auf Seite des Aktienmarktes aufgrund der dort erreichten Bewertung und der Handelsspanne, in der wir uns im S&P seit 2 Monaten bewegen. 4.350 4.560 oben. Das ist die Spanne, in der wir uns seit geraumer Zeit bewegen. Es gibt immer mal diesen Versuch, guck mal, ja, jetzt geht's nach oben weg, jetzt geht's weg. Aber schaut euch doch einfach mal die Charts an. Die Charts zeigen, wir sind seit 2 Monaten in einem Seitwärtstrend, der noch nicht nach oben verlassen wurde. Und mit Renditen auf diesem Niveau auch sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt unmittelbar passieren wird. Im Gegenteil, mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt in die Notenbanktagung auf der Aktienseite noch ein bisschen mehr Abgabedruck sehen werden. So, damit möchte ich das Thema der Anleihen mal abhaken. Es ist ein wichtigeres Thema geworden für die Aktienseite, weil die Renditen gestiegen sind. Und gestern wurde ja nun alles ignoriert. Der Dollar fest, die Renditen hoch, der Aktienmarkt hoch. Wie passt das zusammen? Die Frage habe ich gestern oft gehört. Wobei interessanterweise gestern zum Beispiel die Large Caps nicht wirklich mitgelaufen sind, die meisten jedenfalls nicht. Dafür aber eine gewisse Marktbreite war dafür ein bisschen besser. So, jetzt schauen wir uns mal die Headlines heute Morgen an. Fangen wir mal an mit dem Autostreik, der jetzt also da ist. Die UAW Autogewerkschaft hat nach Mitternacht den Streik eingeläutet. Allerdings zunächst einen sehr limitierten Streik. Die Aktionen betreffen ungefähr 12.000 bis 13.000 Mitglieder der Gewerkschaft, ein Bruchteil der Gewerkschaftsmitglieder. Wir sehen bei allen drei, Ford, GM und Stellantis, dass stellenweise Personal quasi in den Streik gehen, aber nochmals sehr limitiert. Und man hat in den letzten zwei Wochen ununterbrochen über dieses Thema gesprochen, wir ja auch. Die Aktien sind dementsprechend schon sehr stark zurückgelaufen und haben also einen zumindest kurzfristigen Streik auch schon sehr stark reflektiert. Sieht man daran, dass alle diese drei Werte kaum reagieren. Stellantis notiert sogar freundlich. Heute Morgen ist zu hören, dass General Motors das Angebot versüßt hat. 20% Anhebung der Löhne, die ersten 10% ab sofort, die zweiten 10% über die Vertragslaufzeit, die dann etwa 4,5 Jahre belaufen dürfte. Also man kommt sich Stück weit ein bisschen näher, wobei zwischen 20% und 36% gefordert von der Gewerkschaft, die ja gleichzeitig auch kürzere Arbeitszeiten fordert und eine Versüßung der Pensionskassen. Der Vorstand von Ford hatte gestern betont, dass, wenn man sich darauf einlassen würde, dass das den Bankrott oder die Existenzfähigkeit von Ford in Frage stellen würde. Ich habe hier eine sehr zerrissene Meinung. Wir haben in den Vereinigten Staaten seit den 70er Jahren, seit der Reagan-Ära, genauso wie seit der Ära Thatcher in Großbritannien, zwar einen sehr starken Anstieg der Produktivität gesehen, aber die Produktivität, die vorher vor den 70er Jahren, vor Reagan quasi geteilt wurde zwischen Arbeitnehmer und Aktionären, hat sich sehr stark verschoben zugunsten der Aktionäre. Jetzt bin ich ein Mann der Wall Street, aber zu guter Letzt müssen die Mitarbeiter natürlich auch an diesem Kuchen angemessen partizipieren. Wir haben 12% des Landes mittlerweile unter der Armutsgrenze. Das ist sehr bitter für die Vereinigten Staaten. Man muss sich mal vor Augen halten, prozentual betrachtet, um wie viele Menschen es sich da letztendlich handelt. Und mit dem zunehmenden Inflationsdruck, den wir hier sehen und gesehen haben in den letzten 24 Monaten, ist natürlich klar, dass der Unmut hier letztendlich steigt. Also 40%, 36% gefordert ist happig, aber dass hier ein gewisser Lohndruck aufkommt, ist kaum erstaunlich. UPS macht das mit, Delta Air macht das mit. Und ja, ich weiß ja schon, was der eine oder andere sagt, aber Koch, du sagst, die Inflation läuft runter im nächsten Jahr. Das klingt noch nach einer Lohnpreisspirale. Klingt so zu guter Letzt, aber sind Gewerkschaften nicht so mächtig in den Vereinigten Staaten wie beispielsweise in den Euro-Ländern. Und ich befürchte, dass die Euro-Länder hier das größere Problem haben. Wird übrigens heute auch schon bei uns in den USA diskutiert. Gestern diese Aussage der EZB, wir sind wahrscheinlich done mit den Zinsanhebungen. Das ist eine sehr gefährliche Aussage von einer Notenbank, denn wenn die Inflation nun tatsächlich auch wegen der Energiepreise kurzfristig an Dynamik verliert und an Dynamik gewinnt und die Notenbank hat bereits das Signal gesetzt, naja, das dürfte die letzte Anhebung gewesen sein, dann werden wir ein Resultat sehen. Die Renditen der langlaufenden Anleihen in den Euro-Ländern werden Auftrieb sehen und steigen. Also genau das, was eigentlich die EZB nicht, na gut, also das lange Ende wird eben überwiegend von Marktteilnehmern dominiert und nicht von der EZB. Und es ist kein Zufall, dass heute Morgen schon wieder in der Financial Times zu lesen ist. Die Falken der EZB betonen, dass weitere Zinsanhebungen durchaus noch möglich sein könnten, sollte die Inflation, die Ziele übertreffen. Also jetzt wird schon wieder stellenweise zurückgerudert. Wir haben nächste Woche ein Riesengeschwader an Notenbanktagungen. Wir haben die Notenbank von China am Dienstag, Japan Donnerstag, Großbritannien Donnerstag, wir haben Norwegen, Schweden, die Schweiz, wir haben die FOMC-Sitzung am Mittwoch, die US-Notenbank-Tagung. Also das wird uns in den nächsten 1,5 Wochen ziemlich mit im Bann halten. Und wir haben nächste Woche auch, bleiben wir mal dabei, einige wichtige Inflationsdaten, die Erzeugerpreise aus Deutschland am Mittwoch, die Verbraucherpreise aus Japan am Donnerstag, Verbraucherpreise aus Großbritannien am Mittwoch und der Einkaufsmanagerindex der Industrie und Dienstleister, die Flash-PMIs für den September am Freitag. Also das wird wieder eine sehr bewegte Woche sein. Am Mittwoch meldet außerdem FedEx-Ergebnisse. Na, da wird man auch gut hinhören nach dem ganzen Desaster. Bei UPS läuft FedEx wirklich so viel besser als UPS. Und vor allem, wie gestalten sich hier die Treibstoffkosten, nach denen American Air, Delta auch schon gewarnt haben. FedEx ist auch viel unterwegs, nicht wahr, mit Nutztreibstoff. Wie wirkt sich das da aus? Das wird also auch am Mittwoch mit eine dominierende Schlagzeile sein. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter handelsblatt.com/mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert, mit dem ihr Handelsblatt Premium 4 Wochen lang für 1 Euro testen könnt. Als Abonnent bekommt ihr außerdem den Geldanlage-Newsletter mit klaren Empfehlungen und Finanztipps aus Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Was China betrifft, ist die Nachrichtenlage auch über Nacht wieder etwas besser geworden. Wir sehen also wieder Zeichen, dass die Wirtschaft da ein bisschen mehr Dynamik bekommt. Die Einzelhandelsumsätze sind im Vorjahresvergleich um 4,6% gestiegen. Erwartet wurden 3%. Im Juli waren es 2,6%. Also der Einzelhandel in China fängt sich langsam, führt im Übrigen auch dazu, dass die Luxusgüterwerte ein bisschen mehr Rückenwind haben. Und die Industrieproduktion lag auch über den Erwartungen, 4,5% statt 3,9%. Und gleichzeitig hat China wieder eine Liquiditätsmaßnahme getroffen, letzte Nacht, die zweite in dieser Woche nach der Zinssenkung, die wir gesehen haben, vorgestern Abend, also beziehungsweise in der Nacht vom Donnerstag. China also sieht erste Zeichen einer Stabilisierung, wie immer. Catch 22, guys. Die gute Nachricht ist, China stabilisiert sich. Die schlechte Nachricht ist, das könnte die Rohstoffpreise weiter anfachen. Und ihr wisst, ne, Spätzyklus bedeutet Energiewerte, Rohstoffwerte. Und das sehen wir auch. Ne? Energie- und Rohstoffwerte, vor allen Dingen Energiewerte, hatten in den letzten Wochen ordentlich Rückenwind. So, jetzt noch ein Blick auf die Unternehmen hier an der Wall Street. Adobe habe ich heute schon angesprochen. Es gab nichts auszusetzen an Adobe. Ja, die Aktie ist schwächer, 3-4%. Das sind Gewinnmitnahmen. Die Aktie wird verteidigt von Analysten und der Wert ist in diesem Jahr schon extrem gut gelaufen. Das muss man immer wieder festhalten. Der Ertrag pro Aktie, $4,09, $3,98 erwartet. Great. Der Umsatz auch ein bisschen höher als erwartet. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Ertragsseite auch höher als erwartet und der Gesamtumsatz wird im Rahmen der Erwartung liegen. Also das ist von Adobe eine ganz gute, das sind wirklich gute Zahlen und vor allen Dingen im Bereich Digital Media, Reoccurring Revenues, also wiederkehrende Umsätze, waren sehr, sehr robust. Wir haben heute Morgen steigende Kursziele. Die Bank of America hebt das Ziel auf 660 an. Barclays auf $640, Barclays bleibt nur bei halten, Bank America, die natürlich größer sind als Barclays, bleibt bei der Kaufempfehlung, Piper Sandler, auch Kaufempfehlung, Kurstier $650. Bei Lennar haben wir ein ähnliches Bild, das sind auch ausgesprochen gute Zahlen, ein Hausbaugigant in den USA und da eben so viele Hausinhaber auf ihren Immobilien sitzen und sie nicht verkaufen, muss man eben den Bau neuer Häuser in Auftrag geben. Und das sieht man bei Lennar auch wieder im abgelaufenen Quartal. Der Umsatz war besser als erwartet. Der Ertrag pro Aktie, exklusive einmaliger Faktoren, auch etwa 10% über den Schätzungen. Es gibt zwei Haken, Ne? Und das ist eigentlich natürlich auch nur logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Komm, Schatz, lass uns ein Haus kaufen. Um Gottes Willen, 7% Zins bedeutet, dass das Haus eben etwas kleiner wird oder man muss, weil man sich das nicht leisten kann, ne? Selbst wenn der Verkaufspreis niedriger ist, wenn ich das Ding finanzieren muss, zu 7% 30-jährigen Hypotheken, meine Fresse, Guys, das ist viel Geld. Ja? Also sind die durchschnittlichen Verkaufspreise, die Lennar erzielt, die geraten unter Druck. Man leistet sich also kleinere Häuser, dafür aber werden mehr Häuser in Auftrag gegeben. So, das ist das kleine Haar in der Suppe. Die Aktie ist so gut wie unverändert heute Morgen. Es gibt im Tech-Sektor eine, finde ich, ganz interessante Nachricht. Das wird wahrscheinlich die Halbleiter- und Chip-Maschinenbauer heute mit belasten. Und zwar berichtet Reuters, dass Taiwan Semiconductor den Lieferanten mitgeteilt hat, dass die Auslieferung von Maschinen zur Produktion von Halbleitern, die solle ein bisschen gedrosselt werden. Also in anderen Worten, Taiwan Semiconductor gibt einem Maschinenbauer den Auftrag, ne, ich brauche eine neue Maschine, liefer mir bitte diese Maschine. Dann ruft Taiwan Semiconductor an und sagt, look, wir haben Bedenken, was die Nachfrage betrifft, lasst euch Zeit mit der Auslieferung dieser Maschine. Das löst so ein gewisses unwohles Gefühl aus im Halbleiterbereich und bei den Chipmaschinenbauern. Und die Meldung könnte dementsprechend also bremsen. Bei Apple, so das Wall Street Journal, und da sitze ich, glaube ich, im gleichen Lager mit vielen, die hier zuschauen und zuhören. Well, ich meine, das iPhone 15 Event war jetzt alles nur nicht der Burner. Und heute Morgen berichtet das Wall Street Journal, dass Apple auf die Zusammenarbeit, vor allem auf die starke Zusammenarbeit mit den Anbietern von Mobilfunkservice arbeitet, also AT&T, Verizon, T-Mobile, wie sie heißen. Ne, hier werden aggressive Rabatte gegeben, um die iPhone-Umsätze anzufachen. Weil eben, ne, warum soll ich jetzt das iPhone 15 holen? Ja? Ne, ist das jetzt so viel? Naja, also die Reaktion ist eher mau, also muss man da ein bisschen mehr Gas geben. So, Salesforce wird 3.300 neue Mitarbeiter einstellen, obwohl man die Margen aufbessern will. Google steht vor dem Launch des Gemini AI-Produkts, quasi Wettbewerber zu OpenAIs ChatGPT. Das berichtet The Information. Wir haben Disney im Fokus und ich will über Disney noch mal kurz sprechen. Wir haben so viel Lärm bei Disney gehabt in den letzten Tagen, ist manchmal schwer, da wirklich noch durchzublicken. Disney wird wahrscheinlich diesen Monat noch die verbleibenden Anteile an Hulu von Comcast abkaufen. Und das hat Comcast selber gesagt. Punkt 1. Punkt 2, wir haben seit Tagen Gerüchte, Disney wird jetzt den Fernsehsender ABC und anderes lineares Programm verkaufen. Bloomberg berichtet heute Morgen, dass Brian Allen ein 10 Milliarden Dollar Angebot für ABC bei Disney eingereicht hat. Darauf basierend schätzt man also, dass ABC, der Fernsehsender, ein EBITDA-Ergebnis von etwa 1,3 Milliarden Dollar generiert, also EBITDA vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Die Meinung zu dem Verkauf von ABC ist sehr umstritten. Einerseits muss man sagen, bekommt Disney mehr Cash ins Haus. Man braucht Cash, um Hulu bezahlen zu können, damit der Schuldenberg bei Disney nicht noch stärker steigt. Und das Thema des linearen Fernsehens ist damit vom Tisch. Die Schattenseite aber ist, dass man, viele sagen, look, Disney würde mit dem Verkauf der linearen Fernsehsparte oder von ABC im Prinzip damit die Aktie zwar kurzfristig anfachen, aber würde sich da mittel- bis langfristig damit in den Fuß schießen. ABC ist ein riesen Cash-Generator für Disney. Der operative Cashflow, der dadurch reinkommt, ist gewaltig. Und Disney im Prinzip deshalb ABC deshalb abzuschießen, weil das Geschäft aktuell schwierig ist, um möglichst ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen, das wird von einigen doch auch als Schattenseite beurteilt. Ne, als Börsianer kann man sagen, okay, wenn es so kommt, kurzfristig gut für die Aktie, aber ist das langfristig die strategisch richtige Entscheidung? Und man muss ja durchaus sagen, ne, leider hat Bob Iger über die Jahre, was Übernahmen betrifft, doch auch sehr viele Fehler gemacht. Es wurde oftmals viel zu viel Geld bezahlt für irgendwelche Deals, die sich im Nachhinein nicht ausgezahlt haben. Und der Schuldenberg von Disney ist dementsprechend gewaltig. Also die Lage hier bleibt sehr intransparent, ändert aber nichts daran, dass, wenn man sich das jetzt mal vor Augen hält, man verschenkt das Disney-Plus-Abo zurzeit förmlich, um mehr Abonnenten reinzuholen, damit man der Wall Street zeigen kann, schau mal hier, wir können die Erwartung einhalten. Ob das geschafft wird, steht noch auf dem zweiten Blatt nach dem ganzen Charter Communication Desaster. Dann kommt die Hulu-Übernahme. Da kann man sagen, look, eine Riesenwolke ist weg. Man kann dann, wenn man Hulu 100% hat, mit Disney Plus sehr viel machen. Man kann es integrieren, man kann verschiedene Bereiche zusammenführen, viel mehr Synergien. Hulu hat Programme, die auch geschaut werden, die stark nachgefragt werden. Man nimmt mehr Geld pro Abonnent. Ich meine, das ist so lächerlich, was Disney Plus für den Service nimmt. Aber das Problem ist nun mal, ne, wenn ich vorher rausgehe und sage, hier kriegst du für einen Apfel und ein Ei, kannst du dann nicht morgen hingehen und sagen, du kriegst für den gleichen Service, musst du jetzt mal $10 im Monat zahlen. Herzlichen Glückwunsch. Das wird vor allen Dingen, wenn die Inhalte nicht stark genug sind, nicht wirklich funktionieren. So, kurz noch in eigener Sache. Es ist Freitag, heute Abend also keine Closing Bell und ich bin ab kommender Woche auf Geschäftsreise in Deutschland, werde trotzdem die Opening Bell hier weitermachen. Am Freitag werde ich das erste Mal seit vielen Jahren wieder bei der World of Trading sein, bei Swissquote. Dort halte ich einen Vortrag, da freue ich mich auch schon drauf, endlich mal wieder dort mit dabei zu sein. Immerhin der größte Trading-Event im deutschsprachigen Raum und auch immer so eine Art Familientreffen. Und in Frankfurt ist man natürlich sowieso immer wieder gerne. Mein Bruder wohnt da, kann man auch mal wieder Familie sehen. Also, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns und hören uns trotzdem am Montag wieder, dann aus Frankfurt. Euch ein wunderbares Wochenende. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.